Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zunächst ein kurzer Hinweis. Wegen eines Warnstreiks im NDR fehlen bei unseren Meldungen die gewohnten Fotos im Hintergrund. Wir bitten um Verständnis. Weitere Hilfen für sein Land, die hatte sich Präsident Selenskyj von einer Ukraine-Konferenz in Ramstein erhofft. Doch die fällt aus, nachdem US-Präsident Biden wegen des Hurrikans Milton abgesagt hat. Stattdessen besucht Selenskyj in Europa seine wichtigsten Verbündeten, heute auch Bundeskanzler Scholz in Deutschland. Der sicherte ihm weitere Waffenlieferungen zu, nicht aber die lange erhofften Taurus-Marschflugkörper mit hoher Reichweite.
Höchste Sicherheitsvorkehrungen heute im Regierungsviertel. Die Polizei patrouilliert mit Jetskis und Schnellbooten auf der Spree, die Zufahrtsstraßen zum Kanzleramt gesperrt. Am Mittag landet dort der ukrainische Präsident Selenskyj. Bundeskanzler Scholz verspricht ihm Waffen, Luftverteidigung, Drohnen und Artillerie im Wert von 1,4 Milliarden Euro. Gleichzeitig fordert Scholz Friedensbemühungen, aber
eine Verwirklichung des Friedens kann nur auf Basis des Völkerrechts geschehen. Das wird noch enorme Anstrengungen erfordern. Dennoch bleibt das Bemühen um einen für die Ukraine gerechten und dauerhaften Frieden die Richtschnur unseres gemeinsamen Handelns. Wir werden keinen Diktatfrieden Russlands akzeptieren.
Selenskyj hat dem Bundeskanzler vertraulich seinen sogenannten Siegesplan vorgestellt. Kein Land wolle so sehr Frieden wie die Ukraine, sagt er. Wir hatten einen erfolgreichen ersten Friedensgipfel, jetzt bereiten wir den zweiten vor. Aber die ganze Welt sieht, dass sich Russland vor ehrlicher Diplomatie drückt und davor, diesen Krieg gerecht und auf Basis der UN-Statuten zu beenden. Sicherheitsexperte Lange glaubt, dass Selenskyj in seinem Siegesplan auch eine NATO-Perspektive für die Ukraine anstrebt. Die westliche Militärhilfe kritisiert er als nicht ausreichend.
Selenskyjs Diskussion über diesen Siegesplan ist, glaube ich, auch der wichtige Hinweis für die wesentlichen europäischen Partner, darunter Deutschland, endlich mal zu entscheiden, was will man eigentlich strategisch in der Ukraine erreichen. Und die Ukraine darf nicht verlieren und wir machen das so lange wie notwendig, das ist keine Strategie.
Im Schloss Bellevue hat Selenskyj anschließend Bundespräsident Steinmeier getroffen. Ergebnisse der heutigen Gespräche wurden öffentlich nicht bekannt.
Wie dringend die Ukraine die weitere Unterstützung braucht, zeigt die Lage in Saporischschja. Fast täglich wird die Stadt im Süden des Landes mit Bomben und Raketen beschossen. Die Krankenhäuser in der Region arbeiten am Limit.
Ein Militärkrankenhaus in Saporischschja. Ein verletzter junger Mann von der Front wird eingeliefert. Allein in die Krankenhäuser dieser Stadt werden täglich 200 verwundete Soldaten gebracht. Der Transport sei ein großes Problem, erklärt der Chefchirurg. Ein Problem ist, unsere Verletzten rauszuholen. In Saporischschja haben wir täglich massive Raketen- und Bombenangriffe. In der Nacht mussten sie 30 Verletzte operieren. Es gibt sehr viele Verletzungen. Das ist der OP dafür. Wir haben viele Amputationen, Brüche und wir bauen äußere Fixierungen. Russisches Militär greift die Stadt Saporischschja seit einigen Wochen mit Gleitbomben an. Das verschärft die Lage. Dieser Mann arbeitet für den ukrainischen Militärgeheimdienst als Drohnenpilot an der Front. Für ihn reagieren die westlichen Partner zu zurückhaltend. So wird der Krieg länger. Warum wir weitreichende Ziele treffen wollen? Damit wir die Versorgungsketten treffen. Man kann sie treffen. Um ihre Lieferungen an die Front zu verzögern. Es wäre gut, wenn man uns erlaubte, diese Ziele zu treffen. Sonst ist das schlecht für uns. Ukrainische Soldaten fürchten, dass die russischen Angriffe im Süden zunehmen. Russland betrachtet die ganze Region Saporischschja als russisches Staatsgebiet. Etwa 70% davon sind vom russischen Militär besetzt.
Im Libanon sind erneut zwei UN-Soldaten durch israelische Angriffe verletzt worden. In der Nähe eines Wachturms der UN-Mission UNIFIL gab es Explosionen. Es ist schon das zweite Mal, denn auch gestern waren Blauhelme getroffen worden. Bei Angriffen in Beirut sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen, das berichtet die libanesische Regierung. Ziel der Israelis soll ein ranghohes Mitglied der Hisbollah-Miliz gewesen sein. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die japanische Organisation Nihon Hidankyo. Sie kämpft seit Jahrzehnten für eine Welt ohne Atomwaffen. Denn wie grausam der Einsatz von Nuklearwaffen sein kann, haben die Gründer der Gruppe selbst erlebt. 1945 in Hiroshima und Nagasaki.
Einzelne Menschen können den Unterschied machen, so das Nobelkomitee in Oslo. Sowie die Überlebenden der Atombombenabwürfe in Japan. Unermüdlich setzten sie sich für eine atomwaffenfreie Welt ein. Das ist eine klare Botschaft, sowohl an Putin als auch an alle anderen Atommächte. Nehmt euch die Zeit und hört den Überlebenden und ihren schmerzhaften Geschichten zu. 1945 werfen die USA Atombomben über Hiroshima und Nagasaki ab. Mehr als 200.000 Menschen sterben. Die Überlebenden in Japan, Hibakusha genannt, kämpfen bis heute mit den Langzeitfolgen, mit Krankheiten und Traumata und machen das öffentlich. Als einer der Vorsitzenden vor laufenden Kameras erfährt, dass seine Organisation den Friedensnobelpreis erhält, ist er von seinen Gefühlen überwältigt. Wir werden weiter an die Welt appellieren, die Atomwaffen abzuschaffen und ewigen Frieden zu erreichen. Die Überlebenden seien Mahner. Sie hätten erheblich dazu beigetragen, dass der Einsatz von Atomwaffen heute als Tabu gilt. Doch dieses Tabu sei in Gefahr, so Friedensforscher. Wir leben in den gefährlichsten Zeiten der Menschheit. Es gibt Kriege und Konflikte in über 50 Ländern auf der Welt. Großmächte sind verwickelt. Und die atomare Gefahr steigt wieder. Viele Überlebende sind heute über 80 Jahre alt. Ihre Botschaft, so das Nobelkomitee, sei aktueller denn je.
Zum Auftakt des Parteitags der CSU hat der Vorsitzende Söder die Ampelkoalition attackiert. In Augsburg sprach er vom Niedergang Deutschlands, für den die Regierung verantwortlich sei. Die Union sei bereit, die Führung im Bund zu übernehmen. Dem gemeinsamen Kanzlerkandidaten Merz sagte Söder Rückendeckung zu. Der CDU-Chef tritt morgen auf dem Parteitag auf.
Markus Söder, ein Macher. So sieht er sich selbst gerne. Die Kanzlerkandidatur musste er Friedrich Merz überlassen. Dem verspricht er heute erneut volle Unterstützung, schließt aber anders als Merz die Grünen wieder kategorisch als Koalitionspartner aus.
Für mich haben die Grünen den Regierungstest nicht bestanden. Die Grünen sind nicht Mitte, sondern links. Grüne sind gegen Bayern.
Dafür gibt es viel Applaus der Delegierten. Aber nicht alle halten das für den richtigen Weg.
Klar gilt, dass demokratische Parteien im Zweifel immer koalitionsfähig bleiben müssen.
Das heißt, in der Sache harte Auseinandersetzung, ganz harte Auseinandersetzung mit den Grünen. Aber gleichzeitig, Demokraten müssen sich gegenseitig respektieren.
Inhaltlich setzt Söder auf ein bürgerlich-konservatives Programm. Wirtschaft stärken, Steuern für Unternehmen senken und Bürgergeld wieder abschaffen. Und ein rigiderer Kurs in der Asylpolitik. Heißt unter anderem, Zahl der Asylanträge auf weit unter 100.000 im Jahr reduzieren. Auch mit Zurückweisungen an der Grenze. Forderungen, die auch Risiken mit sich bringen, sagt die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach.
Wählten sich Vorschläge als rechtlich nicht haltbar oder als inhaltlich nicht ausreichend substanziell erweisen, dann besteht zumindest das Risiko, dass es womöglich Auftrieb gibt, eben für die AfD.
Fest steht aber auch, anders als früher liegen CSU und CDU in der Asylpolitik wieder eng beieinander. Der Umgang mit den Grünen dagegen könnte noch für Konflikte sorgen.
Sarah Frühauf ist für uns auf dem Parteitag. Markus Söder ist bei seiner Rede heute kämpferisch aufgetreten. Was war ihm besonders wichtig?
Ja, auch wenn er nicht Kanzlerkandidat ist, CSU-Chef Söder hat hier ein Signal Richtung Berlin und CDU-Zentrale gesendet. Ohne ihn soll es auch in Zukunft nicht gehen. Schwarz-Grüne Bund schließt er ja vehement aus. Und Söders Prophezeiung ist, setzt die Union auf die Grünen, wird sie bei der Bundestagswahl nicht über 30% kommen. Diejenigen, die es in der CSU anders sehen, wie etwa der prominente EU-Politiker Manfred Weber, werden als Minderheitsmeinung abgekanzelt. Spannend dürfte sein, wie weit Söder das Thema im anstehenden Bundestagswahlkampf noch treiben wird und ob er dafür möglicherweise sogar einen Bruch mit der CDU in Kauf nehmen würde. Schwarz-Grün könnte also zur Nagelprobe für die beiden Schwesternparteien werden, denn CDU-Chef Merz hat zuletzt intern durchblicken lassen, dass er diese Koalitionsdebatte öffentlich nicht mehr führen will. Die Koalitionsfrage wird Merz hier morgen bei seiner Rede als Kanzlerkandidat aber wohl kaum aussparen können.
Dankeschön, Sarah Frühauf in Augsburg. Welche Corona-Schutzmaßnahmen waren angemessen und welche Fehler wurden gemacht? Das wollte die Ampelkoalition durch den Bundestag aufarbeiten. Doch zumindest in dieser Legislaturperiode wird das wohl nicht mehr passieren. Weil die Koalition sich in zentralen Punkten nicht einigen konnte, ist das Vorhaben zunächst vom Tisch.
Leere Schulen, Kneipen oder Spielplätze. Corona-Maßnahmen, die in Erinnerung bleiben. Dazu auch noch Diskussionen über eine Impfpflicht. Im Sommer hegt auch der Bundeskanzler Zweifel, ob das alles nötig war.
Es hat ein paar Entscheidungen gegeben, die drüber waren. Also warum man zu bestimmten Zeiten nicht draußen spazieren gehen konnte, wenn man eine Maske trug und niemandem begegnet im Wald. Das habe ich nicht verstanden.
Doch wie aufarbeiten? Verschiedene Modelle waren in der Diskussion. Zum Beispiel ein Bürgerrat oder eine Enquete-Kommission. Doch die Verhandlungen in der Ampelkoalition dazu sind nun gescheitert. Die Grünen sehen die Schuld dafür bei SPD und FDP. In einer schriftlichen Stellungnahme von Fraktionschefin Hasselmann heißt es: Unseren beiden Koalitionspartnern ist es nicht gelungen, hinsichtlich der von ihnen präferierten Instrumente der Aufarbeitung zu einer Einigung zu kommen. Ich bedauere das sehr. Der Konflikt. Die SPD wollte eine breite Aufarbeitung und dabei auch in starkem Umfang Landes- und Kommunalpolitik beteiligen. Dazu war die FDP offenbar nicht bereit.
Jeder erinnert sich an die Entscheidungen und unterschiedlichen Entscheidungen in den Ländern. Gerade da ist es wichtig, dass wir zusammen am Tisch sitzen, um uns für die Zukunft gut aufzustellen.
Die FDP wollte heute dem ARD-Hauptstadtstudio nichts zum Thema Corona-Aufarbeitung sagen. Dafür aber Jutta Almendinger, designiertes Mitglied im neuen Ethikrat. Für sie ist die gescheiterte Aufarbeitung auch eine verpasste Chance, sich um die aufgerissenen Wunden in der Gesellschaft zu kümmern.
Zumindest sie etwas zu schließen. Ob man sie ganz heilen kann, weiß ich nicht. Aber nicht mal den Versuch zu unternehmen, sie zu schließen. Das finde ich für unsere Gesellschaft, die gerade jetzt ein Vertrauen braucht in die Regierung, das fatalste Zeichen.
Das Scheitern bedeutet aber nicht, dass es keine Aufarbeitung gibt. Schon jetzt laufen verschiedene Projekte. Eine zentrale Aufarbeitung im Bundestag kommt aber frühestens nach der kommenden Bundestagswahl.
In der Ostsee nahe Warnemünde und Kühlungsborn ist am Morgen ein Öltanker in Brand geraten. Die Besatzung der Annika konnte gerettet werden. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle. Das Schiff wird jetzt in den Rostocker Hafen geschleppt und dort weiter gelöscht.
Kurz nach 9 am Morgen auf der Ostsee vor Kühlungsborn. Auf einem Tanker bricht ein Feuer aus. 7 Besatzungsmitglieder sind an Bord. Nicht nur sie sind in Gefahr, auch die Umwelt in der Ostsee. Denn an Bord der Annika sind 640 Tonnen Schweröl. Das sind mehr als 700.000 Liter. Die Besatzung wirft den Anker, setzt einen Hilferuf ab. Bei den Seenotrettern geht das SOS gegen 9 Uhr ein.
Wir haben ein Achtern, also im Bereich des Deckshauses, brennendes, mit einer schwarzen Rauchwolke, brennendes Schiff vorgefunden. Relativ nah an der Küste, sodass das auch von der Küste sehr bemerkt und gesehen worden ist. Feuer an Bord gehört zu den größten Gefahren auf See.
Die Seeleute werden gerettet und in Krankenhäuser in der Region Rostock gebracht. Der 73 Meter lange Tanker ist 12 Jahre alt. Er fährt unter deutscher Flagge. Er kam aus Rostock und war unterwegs in Richtung Lübecker Bucht. Die Ursache für das Feuer ist unklar. Es soll im Maschinenraum ausgebrochen sein. Am Nachmittag dann vorsichtige Entwarnung, der Brand ist unter Kontrolle und es ist wohl kein Öl ausgelaufen. Der Tanker soll im Laufe des Abends in den Rostocker Hafen geschleppt werden.
Im US-Bundesstaat Florida sind durch Hurricane Milton mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Die Zerstörungen sind allerdings nicht so groß wie befürchtet. Die meisten Todesfälle gab es nach Angaben der US-Regierung durch Tornados, die der Sturm ausgelöst hatte, noch bevor er auf Land getroffen war. Noch immer sind mehr als 2,5 Millionen Menschen in Florida ohne Strom. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 12. Oktober.
Unter Hochdruckeinfluss erwartet uns morgen oft goldenes, wenn auch recht kühles Oktoberwetter. Von Westen machen sich später aber Tiefausläufer bemerkbar. In Nordfriesland kann es heute Nacht noch ab und zu regnen, sonst ist es verbreitet sternenklar. In einigen Niederungen der Mitte und des Südens machen sich teilweise dichte Nebelfelder breit. Nach deren Auflösung und abseits davon gibt's morgen erstmal viel Sonnenschein. Im Westen und Südwesten tauchen später dichtere Wolken auf, die am Nachmittag und Abend gebietsweise Regen bringen. Heute Nacht Nacht überall einstellige Werte, in der Mitte und im Osten auch leichter Frost. Im östlichen Bergland morgen um 10, im Alpenvorland dagegen bis 17 Grad. Richtung Südwesten am Sonntag längere Zeit sonnig, sonst wechselhaft und in der Nordosthälfte windig. In der neuen Woche sorgt ein neues Hoch wieder für freundlicheres und auch wärmeres Wetter.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragt Ingo Zamperoni, welche Chance auf einen Frieden die Ukraine hat. Und wir zeigen die Arbeit einer Lokalreporterin auf Usedom in einem rauen Meinungsklima. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.